In der Kirchengeschichte hat sich schon sehr früh ein ganz ungesundes und höchst schädliches Verständnis breit gemacht. Nämlich diese Ansicht, dass wenn jemand wirklich ein geheiligtes Leben führen möchte, wenn er wirklich ganz dem Herrn dienen möchte, dann muss er die Einsamkeit suchen. Dann muss er ganz für sich allein leben. Hingegebener Glaube ist in Gemeinschaft nicht möglich, dachte man, sondern nur in Einsamkeit, in Isolation. Und alle zwischenmenschlichen Tätigkeiten werden auf ein Minimum reduziert, damit man nicht abgelenkt wird, sondern sich ganz dem Herrn widmen kann. So entstanden die Einsiedler, die irgendwo in die Wüste gezogen sind. So entstanden die Klosterorden. Und das Schlimme daran ist, die Bibel lehrt das nicht. Ja, es gefällt Gott nicht. Es führt zu anderen Sünden. Und die Bibel ruft nun gerade dazu auf, Gemeinschaft zu haben, die Gemeinschaft der Heiligen zu suchen. Natürlich sollen sich Christen abgrenzen von falschen Gemeinschaften, von verführerischen Gemeinschaften, mit Leuten, die offensichtlich in Sünden leben und diese auch lieben. Wir müssen darauf achten, woran wir Anteil nehmen. Doch die Gemeinschaft selbst, sie gehört gerade zu den Merkmalen eines Gläubigen. Darum passt es auch gut in unsere Serie Kennzeichen eines Christen. Heute beschäftigen wir uns mit Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das haben wir heute Morgen gehört. Dass Gott den Menschen zur Gemeinschaft geschaffen hat und zur Gemeinschaft berufen hat. Der Mensch kann den Auftrag Gottes nicht als Individuum erfüllen, nicht allein erfüllen, sondern er braucht Hilfe, er ist bedürftig, er ist angewiesen auf Hilfe und Gott schenkt und fördert die erste Gemeinschaft, indem er dem Adam auch die Eva zur Seite stellt. Und das hat nicht nur biologische und soziale Bedeutung, sondern es betrifft uns auch in Bezug auf den Glauben. Es hat eine geistliche Bedeutung. Es hat eine Bedeutung auf unsere geistlichen Verhältnisse, auf unsere geistliche Gemeinschaft. So wie es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist, so ist es auch nicht gut, dass der Christ allein ist. Und heute Morgen habe ich schon erwähnt, es gibt fast 60 Bibelstellen im Neuen Testament an die Christen, wo sie aufgefordert werden, etwas füreinander oder aneinander zu tun. Und eine dieser Stellen, die wollen wir heute miteinander betrachten, Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Hebräer 10, und wir lesen hier ab Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Die Grundlage der Gemeinschaft. Es gibt ein Bekenntnis der Hoffnung. Das heißt, die Hoffnung, die gemeinsam benannt und gemeinsam ausgedrückt wird, an der gemeinsam festgehalten wird. Diese Hoffnung, sie ist kein schwammiges Gefühl. Nicht irgendwie, ja, es wird schon alles gut werden. Sondern ein Bekenntnis, das ausgedrückt werden kann, das formuliert werden kann und an dem festgehalten werden kann. Und hier heißt es unwandelbar. Welche Hoffnung ist gemeint? Wir haben in der Hinführung hier, auch in der Schriftlesung schon so wunderbar passend davon gehört. Es ist die Hoffnung, dass Christus, der mit seinem Tod für unsere sündige Feindschaft mit Gott bezahlt hat, alle Gläubigen am letzten Tag mit auferwecken wird zu einer ewigen und ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Wo all die Dinge, die die Sünde zerstört hat, wo all das, was an Gemeinschaft mit Gott betrübt wurde, wo es hinweggetan sein wird. Wo wir in einem neuen Auferstehungsleib die Herrlichkeit Gottes erleben werden. Christus kommt wieder, er, der gestorben ist und der auferstanden wird, er kommt wieder zur Freude der Gemeinde. Und diese Hoffnung ist wie eine Klammer um unseren Text. Es beginnt mit diesem Bekenntnis der Hoffnung und es endet mit dem Ausblick auf diese gemeinsame Hoffnung, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Diesen Tag Christi, an dem er wiederkommen wird. Diesen Tag, wo alles neu gemacht werden wird. Umso mehr dieser Tag kommt, dieser Tag der Hoffnung, dieser Tag, auf den all unsere Hoffnung ruht. Ja, Gott, der uns in Christus versöhnt hat, der wird uns, die wir dieses Bekenntnis im Glauben festhalten, ganz sicher in das Himmelreich bringen, in die ewige Herrlichkeit. Er hat es zugesagt und er ist treu, er wird es auch halten. Der Hebräerbriefschreiber, er verbindet diese Hoffnung nun mit geistlicher Gemeinschaft. Wenn die herrliche Ewigkeit vor Augen steht, der sieht die Gegenwart in neuen Farben. Die Hoffnung, dieses Bekenntnis der Hoffnung, es prägt und verändert unsere Gemeinschaft hier und jetzt. Im Hinblick auf die ewige Gemeinschaft gewinnt die geistliche Gemeinschaft in der Gemeinde eine umso größere Bedeutung. Die Bedeutung der Gemeinschaft. Hier heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wir erleben gerade heute in unserer Zeit eine wachsende Entfremdung. Es gibt nur noch wenig wirkliche Gemeinschaften, wirklich da, wo Menschen zusammenkommen. Viele Kontakte finden nur noch online statt. Wir sind dankbar für alle Hilfsmittel, die auch die technischen Mittel uns geben. Bis dahin, dass selbst online Gottesdienste verfolgt werden können. Aber wir sind uns bewusst, es ist eine Krücke. Es ist keine gute Dauerlösung. Mit dem Wachstum von all diesen Online-Verbindungen wird die Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht, von Auge zu Auge und ja auch von Schulter an Schulter immer schwerer zu finden. Und viele wissen auch gar nicht mehr, was echte Gemeinschaft ist und was der Wert echter Gemeinschaft ist und wonach man suchen sollte, wenn man Gemeinschaft sucht. Wahre Gemeinschaft ist kein Selbstläufer. Und als Gemeinde erfahren wir das und sehen wir das. Gemeinschaft ist auch angefochten. Das passiert nicht irgendwie so nebenbei. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Buße, es braucht Vergebung, es braucht Liebe, die eine Menge von Sünden bedeckt. Christliche Gemeinschaft heißt nicht nur, am Sonntagmorgens gemeinsam in der gleichen Reihe zu sitzen. Das heißt, gemeinsam zu leben, gemeinsam zu leiden, sich gemeinsam zu freuen, gemeinsam Gott zu loben. Zum Bekenntnis der richtigen Lehre und der richtigen Hoffnung gehört auch die richtige praktische Ausführung. Zur Theologie gehört die Theopraxis, also zur rechten Lehre von Gott gehört auch das richtige Verhalten gottgemäß. Und diese richtige Ausführung kann nur im Rahmen der Gemeinschaft stattfinden, nach dem Wort Gottes. Und hier beweist sich die richtige Erkenntnis. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Lasst uns aufeinander Acht haben. Das heißt, beachte deinen Bruder und deine Schwester. Damit fängt es an. Gib Acht auf die Geschwister. Gemeinde ist nicht wie ein Theater oder ein Kino. Theaterbesucher, sie haben vielleicht alle ein gleiches Interesse. Sagen wir ein gleiches Kulturinteresse. Freuen sich an Musik, an Schauspiel. Freuen sich an dem Programm, das angeboten wird. Aber die Theaterbesucher haben kein Interesse aneinander, untereinander. Ein Theaterbesucher hat kein Interesse, wer mit ihm in der Reihe sitzt, solange er nicht stört. Und wenn ein Theaterbesucher von Tränen gepackt aufsteht und durch den Gang nach hinten läuft, wen kümmert es? Wen kümmert es? In der Gemeinde kommt es nicht auf die Show an. Und das ist heutzutage wohl wichtiger zu betonen als je zuvor. Worauf es ankommt, ist nicht allein das, was hier vorne auf der Kanzel stattfindet, sondern auch, wie es in der Gemeinde ausgelebt wird. Die Show, wenn man so will, ist die ganze Gemeinde. Nicht nur ein Bühnenprogramm. Es kommt auf die ganze Gemeinde an. Es kommt auf die Gemeinschaft an. Also beachte deine Geschwister. Blicke nicht nur durch diese "Was bringt mir das Brille?", sondern wenn du zur Gemeinde kommst, überleg einmal, wie geht es diesem Bruder wirklich? Was besorgt diese Schwester vielleicht gerade am meisten? Gemeinde ist das notwendige Therapiezentrum für die Droge Selbstsucht, der wir Sünder von Natur aus alle verfallen sind. Wir alle sind dem verfallen. Und Gott hat die Gemeinde angeordnet als Antiserum, als eine Therapie, gerade auch dagegen. Nun gib nicht nur Acht auf die Predigt. Nun, das solltest du auch nicht vernachlässigen, versteht mich nicht falsch. Aber gib auf Acht auf deine Geschwister. Gemeinde ist mehr als ein christliches Programm. Manche Leute geben Acht auf die Börsenkurse. Andere geben Acht auf die Sportergebnisse und haben immer einen Ticker dabei. Christen blicken auf die Geschwister. Wie steht der Kurs? Lasst uns aufeinander Acht haben. Christen sollten einander in Sanftmut berücksichtigen und umeinander besorgt sein. Das ist Schönheit von Gemeinde. Und warum ist es so wichtig, aufeinander Acht zu haben? Hier heißt es weiter, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Es ist so wichtig, dass wir voneinander wissen, dass wir einander beachten, damit wir etwas erfüllen können, damit wir ein Ziel verfolgen können, damit wir in einer gewissen Weise tätig sein können, nämlich um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und das ist eine ganz wichtige Richtungsvorlage. Es fällt uns nämlich von Natur aus viel leichter, aufeinander Acht zu geben, wer was für Kleidung trägt. Oder wer was für eine Frisur hat. Oder wer was für Fehler und was für Schwächen hat, mit denen wir uns vergleichen können und plötzlich viel besser dastehen. Wer sich immer die besten Plätze sichert und mich nie auf dem bequemsten Platz sitzen lässt. Wer scheinbar nie gelernt hat, die Krawatte richtig zu binden. Oh, auf sowas können wir ganz leicht Acht haben. Doch darum geht es nicht beim Acht haben in der Gemeinde. Es geht darum, darauf zu achten, Wie kann ich dem Bruder oder wie kann ich meiner Schwester zur Liebe und zu guten Werken anreizen? Wie kann ich helfen dabei? Unser Text verwendet hier ein ungewöhnliches Wort: anreizen. Es ist wirklich ungewöhnlich, denn anreizen heißt so viel wie scharf machen, anspitzen, anfallen, erregen, erbittern. Als Paulus die ganzen Götzenstatuen in Athen sah, in Apostelgeschichte 17, da heißt es, dass sein Geist gereizt oder erregt wurde. Und das kommt hier auf das gleiche Wort zurück. Er war zornig, er war grimmig über das, was er sah. Und er konnte diese Gotteslästerung nicht einfach übersehen. Das erregte ihn. Aber in unserem Text ist dieses Wort positiv gemeint. Aber genauso intensiv. Reizt einander an. Spornt einander an. Zur Liebe und zu guten Werken. Nicht zum Zorn oder zum Grimm. In Sprüche 27, Vers 17 gibt es dieses schöne Bild von Salomo. Eisen wird durch Eisen geschärft. Und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. In dieser Weise sollen wir einander schärfen, anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist ein guter und wichtiger Einfluss auf den anderen, auf den Bruder, auf die Schwester. In einer Weise, dass der andere es nicht einfach übersehen kann. Dass der andere es nicht einfach beiseite legen kann. Sondern angespornt wird, dem Guten nachzueifern. Wie können wir aufeinander Acht geben und einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken? Wenn du bedenkst, was die verschiedenen Mängel und Schwächen und Nöte und Versuchungen sind bei deinem Nächsten, dann bedenke es nicht, um Neid oder um Stolz oder Ärger anzustacheln, sondern bedenke es, um Liebe und gute Werke zu fördern. Rufe auf, Christus mehr zu lieben. Ermutige, der Heiligung und der Zucht mehr nachzueifern. Beweise die Liebe zu den Geschwistern umso mehr. Und tue all die guten Dienste in christlicher Gesinnung, sowohl für die leiblichen als auch für die seelischen Nöte. Ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild ist gewöhnlich der beste und wirksamste Anreiz zur Liebe und zu guten Werken. Wie oft konnte Paulus sagen, folgt mir hierin, ahmt mir darin nach. Und wie vielfältig rufen uns die Apostel in den Briefen zu, liebt einander, geht in Ehrerbietung einer dem anderen voran, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, sorgt füreinander, seid gastfrei untereinander, dient einander. Einer trage des anderen Lasten und ertragt einander. Seid gütig zueinander, vergebt einander, ordnet euch einander unter, lehrt und ermahnt euch gegenseitig, ermuntert einander, betet füreinander, redet nicht schlecht übereinander und seufzt und murrt nicht gegeneinander. Bekennt einander die Sünden und seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und so weiter. Ja, das Neue Testament ist voll von all diesen praktischen Ausführungen, von all diesen praktischen Anwendungen, wie wir einander anreizen können zu Liebe und zu guten Werken. Der Herr hat uns voneinander abhängig gemacht. So wie Eva eine Hilfe für Adam war. Wie Gott die Frau als Hilfe geschaffen hat für den Mann. So hat er die Gemeinde geschaffen als eine Hilfe für einen jeden Christen. Eine Hilfe, die wir alle nötig haben. Unsere Gaben werden nicht richtig gebraucht, bis sie die Mängel anderer lindern. Und auf der anderen Seite sind unsere Schwächen und Mängel nun auch dazu bestimmt, uns in die Gemeinschaft mit Geschwistern hineinzuziehen, von denen wir liebevolle Hilfe und Anleitung empfangen können. Wie viel lerne ich noch durch diese Gemeinde, durch Brüder und Schwestern, die der Herr mir vor Augen stellt. Und ich lerne meine Mängel und meine Fehler und ich lerne, Gemeinde wertzuschätzen aufgrund der Gaben, die Christus einen jeden gegeben hat. Ein Prediger sagte einmal, es gehört mit zur Natur des Volkes Gottes, dass sie sich zusammengesellen und in Gemeinschaft leben. Wilde Bestien mögen allein durch die Wälder streifen, aber Schafe gehen in Herden. Schafe gehen in Herden. Und wir erfahren eine Notwendigkeit zur Gemeinschaft. Hier heißt es, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Die Zusammenkommen, es meint hier die ordentlichen Versammlungen, die Gottesdienste, die einberufen werden, die Zeiten, an denen die ganze Gemeinde geplant zusammenkommt. Gemeinschaft mit einigen wenigen ausgewählten Gemeindegliedern. Gemeinschaft in kleiner Hauskreisrunde mit selbstbestimmten Teilnehmern. Das ist nicht so eine Herausforderung, so intensiv und hilfreich das vielleicht auch sein mag. Es ist nicht so eine Herausforderung wie die Gemeinschaft als Gemeinde. Doch die Schönheit und die Einzigartigkeit der christlichen Gemeinschaft zeigt sich gerade in der Gemeinschaft der ganzen Gemeinde. Bei all der Unterschiedlichkeit, bei all den Herausforderungen, die damit einhergehen, bei all den Anspannungen, die überwunden werden müssen. Aber gerade hierin zeigt sich der Wert und die Herrlichkeit und die Schönheit christlicher Gemeinschaft. Fällt es uns auf, wenn ein Gemeindeglied nicht da ist? Wissen wir voneinander, umeinander? Haben wir aufeinander Acht? Nicht um irgendwie diktatorisch zu überwachen, sondern weil wir einander anreizen wollen, weil wir unseren Teil einnehmen wollen, weil wir dazugehören und einander anreizen wollen zur Liebe gegenüber Christus. Und zur Liebe gegenüber seiner Gemeinde. Weil Gott uns Gaben gegeben hat, um die guten Werke zu fördern. Weil Gott uns Gaben gegeben hat, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde. Wir wollen einander ermuntern, nicht ärgern, noch missgünstig überwachen, aber so ermuntern und so anreizen, dass die Liebe nicht übersehen werden kann. Dass unsere Sorge um das Wohl des anderen nicht übersehen werden kann, sondern unsere Liebe und unser Glaube und unsere Hoffnung geschärft und angespitzt wird. So wie ein Pfahl, der fein angespitzt tief in den Boden festgesteckt werden kann, sodass er unwandelbar feststeht, wenn es auch regnet und stürmt. Und so können wir das Bekenntnis der Hoffnung auch durch diese Schärfung in der Gemeinschaft feststecken, festhalten, wenn wir umeinander besorgt sind. Der Puritaner Thomas Manton, er betete, O du, der du deine Jünger Freunde nanntest, gib mir immer den freundschaftlichen Sinn, und lass mich alle lieben, die du liebst. Lasst uns beten, dass der Herr uns auch eine solche Liebe gibt. Und dass der Herr die Gaben, die er uns gegeben hat, in der Gemeinde, zu der er uns gestellt hat, fördert und gebraucht zu seiner Ehre und zum Wohl und zur Hilfe der Geschwister. Amen.